Von dem kurzen Filmausschnitt aus dem Lutherfilm haben wir eben nicht so viel gesehen. Ich hoffe, dass wir trotzdem zuhören konnten und akustisch wenigstens mitbekommen haben, worum es in dieser Szene ging. Aber vielleicht war der Eindruck ja auch sehr realistisch und es war in seiner Klosterzelle damals wirklich so finster bei diesem Gespräch, was er da geführt hat, bei den Gedanken, die er sich gemacht hat. Ich denke, was in dieser Szene gut rauskommt, das ist diese große Not, diese Gewissensqualen, die Martin Luther gehabt hat, als er mit seinem Gott gerungen hat, mit seinem Glauben, mit sich selbst und im Prinzip immer noch auf der Suche war. Irgendwie an Gott ganz nah dran und trotzdem mit ganz, ganz vielen Fragen, die ihn bewegt haben, die ihn umgetrieben haben und viele Dinge an Gott, die er nicht verstanden hat. Ich möchte zwei Verse vorlesen aus dem Römerbrief. Der Römerbrief war ja auch ein Brief, den der Luther sehr geprägt hat und der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass er zu dieser für die damalige Zeit neuen oder wiederentdeckten Sichtweise durchgedrungen ist von dem Gott der Gnade, der die Menschen erlöst, der barmherzig ist und der die Menschen liebt. Zwei Verse aus dem ersten Kapitel. Da schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist eine Erfahrung, ich schäme mich des Evangeliums nicht, die Paulus gleichermaßen wie Luther gemacht hat. Luther ist da im Laufe der Zeit seines Lebens hineingewachsen. Paulus konnte das hier, als er den Brief geschrieben hat, so sagen. Und Paulus hat da sicherlich manche Erfahrung an der Stelle gemacht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, wenn er in Rom stand und gepredigt und verkündigt hat, dort in der Gemeinde, wer weiß, vielleicht in der Öffentlichkeit, auf dem Forum Romanum, als er in Athen auf dem Areopag stand oder als er in den Synagogen gepredigt hat, von Christus erzählt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt er hier. Und das, obwohl viele Menschen, denen er begegnet ist, damals gesagt haben, naja, das ist eine Torheit. Die Griechen, die Heiden, die Juden, die haben das für eine Torheit gehalten, für etwas, was unglaubwürdig ist. Und Paulus sagt hier, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Und ich habe mich gefragt, ja, warum betont er das eigentlich so? Hat er den Grund, sich zu schämen? Gibt es da eine Veranlassung dazu, sich des Evangeliums zu schämen? Schäme ich mich des Evangeliums? Wie würde ich so eine Frage beantworten? Paulus beantwortet das hier in diesen Versen mit einer ganz einfachen Aussage, also inhaltlich zumindest einfach. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft Gottes ist. Also er macht hier diesen Unterschied. Es geht eben nicht nur darum, dass hier ein Wort gesagt wird, dass etwas verkündet wird, geredet wird. Das war sicherlich ein Vorwurf, den er sich machen lassen musste von vielen Menschen. Ich glaube, das ist ein Vorwurf, den hat Luther gehört, das ist ein Vorwurf, den wir hören, naja, ihr folgt ja irgendwelchen Mythen nach, das ist doch alles Unfug, das ist erfunden, das sind Märchen, im besten Fall Legenden, denen ihr da nacheifert, die ihr dafür wahrhaltet, an die ihr glaubt. Ist es ein Anlass, sich zu schämen für das Evangelium? Wenn es nur ein Wort wäre, wenn es nur ein Gerede wäre, vielleicht. Wenn Paulus sein Wirken, seinen Dienst so getan hätte, dass es eigentlich nur so auf menschliche Überlegenheit ankommt, dass er sein Denken herausstellt, indem er einfach sagt, ja, oder deutlich macht durch seine Briefe, wie messerscharf er argumentieren kann, dass er auf diese Art und Weise versucht, Menschen zu überzeugen, dann wäre das vielleicht so, wenn er durch seine Redekunst, durch seine Rhetorik versucht, in Predigt oder in seinen Gesprächen Menschen zu überzeugen, zu überreden, dann wäre das sicher ein Grund, sich zu schämen. Aber Paulus sagt, ich habe keinen Grund, mich zu schämen, denn dieses Evangelium, die Rede von Jesus Christus, ist weit mehr als einfach nur Worte. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Kraft ist etwas, ja, das kann man nicht sehen, aber das verändert. Das setzt etwas in Bewegung, es übt irgendwie einen Einfluss auf andere Gegenstände aus. Eine Kraft bewirkt etwas und dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes. Da kann man vielleicht auch in viele Richtungen denken, was das Evangelium verändert. Paulus nennt hier eines und sicherlich das Wesentlichste, denn dieses Evangelium, diese Kraft Gottes macht selig. Das ist das, was er hier herausstreichen möchte, was er uns sagt. Paulus spricht hier im Namen Jesu Christi. Dieses Evangelium macht selig. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das macht selig. Also dieses Wort, was gesagt wird, das bewegt etwas, das verändert etwas im Leben derer, die es hören und die es dann auch für sich annehmen. Da ist Errettung, da ist Bewahrung vom Tod. Und ich glaube, das sind so diese Konflikte, die wir in dieser Szene mit Luther eben auch entdecken konnten. Diese Konflikte, in denen er stand. Auf der einen Seite wollte er ein guter Christ sein und wollte als Christ leben. Auf der anderen Seite diese ewige Not, dieses Nachdenken über seine eigene Unzulänglichkeit, über seine Anfechtung. Und das hat ihm so eine große Not gemacht. Dieses Wort, das Evangelium, ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die etwas bewirkt in den Menschen. Allein durch den Glauben. Es ist Gottes Werk, kein Menschenwerk. Gott richtet etwas aus und wir Menschen müssen eigentlich überhaupt nichts mehr dazu beitragen. Glauben, das Annehmen für Wahrhalten, da ist keinerlei Vorleistung zu bringen. Das Wort ist gesprochen, was uns selig macht. Das Evangelium steht da, eine Kraft Gottes, die bewegt und verändert. Und vielleicht ist auch das etwas ganz Herausforderndes in dem Evangelium, was hier verkündet wird, dass es allen gilt. Den Juden, die sich auf ihre frommen Traditionen viel eingebildet haben, den Heiden, den Griechen, die sich auf ihren Intellekt so unheimlich viel eingebildet haben. Alle sind plötzlich gleich durch diese Aussagen, die Paulus hier macht. Dieses Evangelium gilt für alle gleichermaßen, ohne Ausnahme. Und da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Alle sind erlösungsbedürftig. Arm und reich, schlau und weniger schlau, egal zu welcher gesellschaftlichen Schicht man gehört, alle sind erlösungsbedürftig. Das Evangelium, eine Kraft, eine Macht Gottes. Und die wird offenbart, und so redet Paulus hier weiter, und ich glaube, das ist ein Punkt, der dem Luther unheimlich zu schaffen gemacht hat. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns auch so, dass das ein Punkt ist, wo man drüber nachdenkt oder wo man so auch ins Zweifeln und ins Stutzen kommt. Luther hat unheimliche Probleme gehabt mit der Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium, diese Kraft Gottes wird offenbar durch Gottes Gerechtigkeit, sagt Paulus hier. Und das wurde in dieser Szene ebenso deutlich, dass Luther damit gar nicht klarkam, diesen gerechten Gott zu sehen, weil er vor diesem gerechten Gott Angst hatte. Ich weiß nicht, was wir für Empfindungen haben bei diesem Begriff Gerechtigkeit. Ist ja eigentlich erstmal ein positiver Begriff, wenn ich das so höre. Wenn irgendwo Gerechtigkeit herrscht, freut man sich ja eigentlich. Ich glaube, man kann sich über Gerechtigkeit wirklich von ganzem Herzen freuen, wenn man reines Gewissen hat. Aber wer ein bisschen Dreck am Stecken hat, der freut sich über Gerechtigkeit vielleicht nicht unbedingt, weil diese Gerechtigkeit Konsequenzen haben kann. Und genau in diesem Konflikt stand Luther. Gerechtigkeit Gottes ist ja eigentlich was Wunderbares. Und er hat sich selbst in so einer schrecklichen Diskrepanz dazu gesehen. Er sah diesen gerechten Gott, der ganz anders ist als er, und er hat sich selbst eigentlich nur verloren vor diesem Gott gesehen. Gerechtigkeit kann vielleicht Angst machen. Ein Schüler, der immer brav im Unterricht sitzt, immer schön still ist und zuhört, der muss keine Angst vor einem gerechten Lehrer haben. Aber einer, der ständig am Reden ist und Papierflieger schmeißt, der muss die Gerechtigkeit des Lehrers vielleicht irgendwann mal fürchten, wenn er sich nicht ermahnen lässt. Gerechtigkeit kann vielleicht unangenehme Gedanken in uns hervorrufen. Und Luther kommt dann irgendwann, und ich glaube, das ist sehr, sehr strikt so, wie Paulus das hier auch meint und gedacht hat, zu diesem Punkt, dass Gerechtigkeit Gottes eigentlich nicht das meint, dass ich jetzt etwas vor Gott darstellen müsste und leisten müsste, sondern Luther übersetzt das, was da im Griechischen steht, mit Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er führt das so ein bisschen aus, was er damit meint. Oder er hat auch über die Formulierung nachgedacht, die Gerechtigkeit, die Gott wirkt, die durch Gott ja verursacht wird. Es geht hier um eine Gerechtigkeit, die uns von Gott geschenkt wird. Nicht eine Gerechtigkeit, die wir durch Leistung irgendwie uns aneignen müssten oder die wir uns erarbeiten müssten. Wir werden jetzt gleich vor dem Abendmahl, ich hoffe, nochmal eine Szene aus dem Lutherfilm zumindest hören. Das ist ein Ausschnitt aus einer Predigt, die er gehalten hat. Wer den Film kennt, er geht da so durch die Bänke im Gottesdienst und redet von Christus, von der Gnade Gottes. Und ich finde diese Szene eigentlich ganz beeindruckend. Er wird das wahrscheinlich in seinem Leben nicht so gesagt haben, wie das hier in dem Film rüberkommt. Aber das Entscheidende wird hier sehr deutlich formuliert. Und ich glaube, das war genau das, was er gedacht hat und was er weitergeben wollte. Dann sagt er in dieser Szene, er redet über Anfechtungen, dass der Teufel einem die Sünden vorhält und dass man selber da ein schlechtes Gewissen hat. Und dann sagt er das so, ja, ich gebe es zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe. Das war für Luther ja was ganz Selbstverständliches, so zu reden und so zu denken. Ich gebe das zu, ich habe das verdient, ich habe das Schlimmste verdient, was man sich vorstellen kann. Und dann sagt er, na wenn schon. Ich habe es erst mal gestutzt, als ich das gehört habe. Ist das denn angemessen, da so zu reagieren? Na wenn schon. Weil ich einen kenne, der für mich gebüßt hat, weil ich einen kenne, der für mich gestorben ist. Und das ist das, finde ich, das Großartige bei Luther, dass er diesen Spannungsbogen so richtig toll hinkriegt. Auf der einen Seite die Verlorenheit des Menschen wirklich zu akzeptieren und zu sagen, ein Mensch ist durch und durch Sünder. Aber auf der anderen Seite, na wenn schon, aber ich weiß, dass Christus für mich gestorben ist und dass das alles im Endeffekt keinen bleibenden Gehalt für mich hat, dass mich das nicht unterdrücken muss. Aus Glauben dürfen wir mit Christus leben. Er schenkt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, oder er wirkt diese Gerechtigkeit. Und da macht das Evangelium einen ganz gewaltigen Schritt zu dem, was wir im Alten Testament über den Glauben lernen und was die Juden damals dachten. Da ist plötzlich kein Zwang mehr. Nicht immer wieder diese Notwendigkeit mit schlechtem Gewissen, wieder ein Opfer zu bringen und wieder ein Tier zu schlachten und wieder vor Gott zu kommen, sondern da ist einfach eine ganz, ganz große Freiheit in diesem Glauben. Es ist kein Zwang, immer wieder vor Gott zu erscheinen im großen Büßerkostüm, sondern das ist einfach eine Lebenseinstellung, ein Wissen darum, ich gehöre zu Christus. Ich bin erlöst, durch und durch, ein für alle Mal, für das, was vor 20 Jahren war, für das, was in 20 Jahren sein wird, für das Kleine, für das Große, was ich angestellt habe, für das, was ich absichtlich getan habe, für das, was ich nicht absichtlich getan habe. Erlöst, befreit und einfach ein Kind von Christus zu sein. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das bei uns, auch wenn ich an Gemeinde denke. Wir können uns manchmal unter Zwänge setzen. Aber das einfach so zu sehen und anzunehmen, dass wir in Christus befreite, gerettete Menschen sind, Kinder Gottes sind. Und dass es, so wichtig viele Fragen sein mögen in unserem Leben, in der Gestaltung unseres Lebens, dass es eigentlich von Christus her gedacht nicht die entscheidende Frage ist, wie ich zu dieser und jener Frage stehe. Ob ich Taufe so oder so verstehe, ob ich Mitgliedschaft so oder so verstehe, ob ich mich für Mission an der Stelle einsetze oder nicht einsetze. Alles ganz große, wichtige Fragen. Ich will die nicht verharmlosen. Aber das, was Christus getan hat, dass wir seine Kinder sind, dass wir erlöst sind, das geht weit darüber hinaus. Wir gehören ihm an. Und da ist das, diese Sehnsucht von Luther eigentlich erfüllt in Jesus. Ich wünsche mir diesen barmherzigen Gott, der mich liebt und den ich lieben kann. Wir gehören ihm. Erlöst. Ohne Wenn und Aber. Dann müssen wir über unser Leben trotzdem nachdenken. Keine Frage, um was wir da machen und nicht machen. Aber das steht einfach erstmal. Wir gehören zu Christus und sind erlöst. Und wir müssen nicht über unseren Wert philosophieren und spekulieren. Sind wir jetzt wertvoll genug oder fehlt da noch was? Und muss ich da irgendwie noch was anhäufen an Leistung, um noch den Wert zu steigern? Ich habe das gelesen, ich konnte es fast nicht glauben. Irgendein Professor ist schon viele Jahre her, der hat sich mal Gedanken gemacht über den Wert von Menschen. Er hat da sogar Geldbeträge festgelegt. Ich wollte es wirklich nicht glauben. Aus Köln war der gute Mann. Und er hat einen Durchschnittswert damals errechnet von 408.000 D-Mark für ein Menschenleben. Ein dreijähriges Kind ist nur auf 28.500 gekommen. Da ist ja noch nicht investiert worden. Da ist noch keine Ausbildung drin. Da ist noch keine Lebenserfahrung. Er hat für alle möglichen Altersklassen, Ausbildungsstufen Werte festgelegt. Also so ein fürchterlicher, ein absurder Gedanke, ja. Auf was für Ideen Menschen kommen können. Aber vielleicht machen wir das unbewusst auch manchmal, dass wir Kategorien anlegen, dass wir Werte festlegen, was ich schätze, was ich besonders schätze, wen ich besonders meine lieb haben zu müssen oder zu können. Bei Christus ist das anders. Seine Liebe ist bedingungslos. Und Luther hat das in seiner sehr bildreichen Sprache, die er oft hat, in einer ganz tollen Weise formuliert. Er sagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Das finde ich ist eine ganz tolle Formulierung eigentlich, die er macht. Eine Liebe, die sich verzehrt, eine Liebe, die wirklich eine Sehnsucht nach den Menschen hat. Und da ist es eigentlich erstmal egal, wie ein Mensch ist. Gott liebt jeden Menschen. Er hat Interesse an jedem Menschen. Und das Entscheidende für unser Leben ist, dass unser Leben in Christus geborgen ist. Dass unser Leben an Christus vorbeigeht und da ja den ganz besonderen Segen einfach bekommt. Ich möchte mit einem Bild schließen, was ich sehr spannend finde im Nauburger Dom. Da ist das so eingerichtet von der Architektur her, wenn man das Kirchenschiff verlässt und dann in den Chorraum geht, dann muss man so durch einen Durchgang durch und dieser Mittelpfosten, der ist gestaltet wie ein großes Kruzifix, also ein Kreuz, an dem ein Christus hängt und egal, ob man auf der linken oder rechten Seite geht, man muss immer unter diesem Kreuz durch, um in den Chorraum zu gelangen. Und dort in diesem Raum sind dann verschiedene Statuen aufgestellt, also abgebildet Menschen, die geschichtlich mit diesem Dom auch verbunden waren und mit der Gegend. Und da waren Menschen dabei, die sich sicher als Christen hervorgetan haben und manche, die man vielleicht eher in einer anderen Kategorie, Stichwort Übeltäter, suchen würde oder die man vielleicht nicht in so einem Dom erwarten würde. Aber ich finde, das ist ein wunderbares Bild für diese Liebe, die Christus uns entgegenbringt, wenn wir an ihn glauben, dann ist unser Leben, wie es sich darstellt, erstmal nicht das Entscheidende, weil die Liebe Christi für jeden gilt. Dass er uns dann in seine Hand nimmt und weiterführt und zu Menschen machen will, die ihm nachfolgen und treu sind und sich verändern, das ist ganz klar. Aber die Liebe Gottes gilt für jeden. Und da gibt es kein zu gut und kein zu schlecht. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen mit ihm leben und in seine Gegenwart treten. Und ich finde das wunderbar, wenn das eigentlich in der Kirche auf so eine Art und Weise dargestellt wird, wenn man das immer so vor Augen hat. So ist die Liebe Christi, bedingungslos und offen für jeden. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Das wollen wir für uns in unserem Leben glauben. Wir müssen da nichts tun, wir müssen es einfach glauben. Wir können dankbar sein für das, was Christus uns schenkt. Amen.